hier heute Morgen der Größte? Mal abgesehen von Jesus, da glaube ich, da sind wir uns fast alle einig, genau. Wer sonst? Wer ist der Größte? Steht doch mal auf. Ich will mal sehen, wer der Größte ist. Keiner? Also in der Regel, wenn man sowas fragt, dann gucken wir erstmal zuerst auf die Länge. Wer überragt alle anderen? Bei uns in der Familie ist das ziemlich einfach. Die sind alle ziemlich groß, über 2 Meter. Da sind viele große, genau. Nach welchen Kriterien wird Größe eigentlich gemessen? VW hat sich zum Ziel gesetzt, der größte Autobauer der Welt zu werden. Ja. Toyota will es bleiben und General Motors ärgert sich schon ganz lange, dass sie den Titel verloren haben. Bayern München, es ist gar nicht recht, dass Leipzig im Moment an der Spitze der Tabelle steht. Sie kommen der Sache zwar näher, aber sie ärgern sich noch ziemlich fürchterlich, weil sie würden gerne die Größten sein. Präsidenten kämpfen mit Kriegen, mit Sanktionen, mit großen Tönen darum, ihr Land groß zu machen. Mir kommt das manchmal vor wie im Kindergarten. Jeder will der Größte, der Beste, der Mächtigste sein. Nur, dass sich inzwischen die Mittel geändert haben, wie man das erreichen will. Bescheidenheit und Demut sind out. Ich finde, das merkt man besonders in unserer Stadt, hier in Wolfsburg. Aber ist das gut? Ist das Größte wirklich das Beste? Ist der Erfolgreichste wirklich der Sieger? Oder hat er nur mehr Geld? Werden die Mächtigen auch ihrer Verantwortung gerecht oder befriedigen sie nur ihren Stolz? Nach welchem Maßstab bist du? Bist du nicht auch gern der Gewinner? Oder stehst du zumindest auf der Seite der Gewinner? Jubelst denen zu? Also ganz ehrlich, geht mir so. Ich bin auch lieber Gewinner als Verlierer. Jesus zeigt uns eine andere Richtschnur. Matthäus 23, 11 bis 12 sagt er, der Größte unter euch soll euer Diener sein. Denn wer sich selbst erhöht, wird von Gott erniedrigt werden. Wer sich aber selbst gering achtet, wird von Gott erhöht werden. Das widerspricht unserem menschlichen Verlangen. Aber stellt euch mal vor, was sich ändern würde, wenn wir das wirklich so leben würden. Kann das überhaupt funktionieren? Stell dir vor, bei VW würde dieses Prinzip eingeführt werden. Das ganze Arbeitsklima würde sich total verändern, davon bin ich überzeugt. Wie viele Chefs würden degradiert werden? Und wie viele Arbeiter in verantwortungsvollere Stellungen hineinkommen, wenn dieses Prinzip angewandt würde? Aber das ist ja nur ein schöner Traum, oder? Es sei denn, einer fängt an und steckt andere damit an. Einer hat schon angefangen. Einer hat schon angefangen. Der Sohn des Höchsten hat seine Stellung aufgegeben und ist klein geworden. Wir haben hier eine Krippe aufgebaut. Er ist klein geworden, als Baby auf die Welt gekommen. Und nicht als König und nicht als Mächtiger, nicht in irgendeiner Suite oder Präsidentenvilla, sondern in einem Stall unter Tieren. Sohn eines armen Ehepaars, was sich nicht mal ein Hotel leisten konnte. Und dann wuchs er auf, auch nicht in einer tollen Umgebung, hat gelernt, Zimmermann gelernt und irgendwann fing er an zu predigen, bis er gefangen genommen wurde und wegen Gotteslästerung zum Tode verurteilt wurde. Er war nicht berühmt. Er war nicht reich. Er hat nichts Tolles gebaut oder irgendwas Tolles erfunden. Er war nicht mal irgendwie Präsident. Kein Großer nach den Maßstäben dieser Welt. Aber er selbst war sich seiner Größe bewusst. Er sprach auch davon, wer er war. Ganz selbstbewusst. Er wusste, wer er war. Und kein Spott und keine Lüge konnte ihn seiner Würde berauben. Er blieb groß. Und dennoch ließ er sich widerstandslos hinrichten. Er kehrte zurück, woher er gekommen war, in den Himmel. Dort, wo der Allerhöchste wohnt. Und im Thronsaal Gottes wird eines Tages Folgendes geschehen. Offenbarung 5. Dort steht: Jetzt sah ich eine Schriftrolle auf der rechten Hand dessen liegen, der auf dem Thron saß. Sie war innen und außen beschrieben und mit 7 Siegeln verschlossen. Dann sah ich, wie ein mächtiger Engel mit lauter Stimme ausrief: Wer ist würdig, das Buch zu öffnen? Wer hat das Recht, die Siegel zu lösen? Aber im ganzen Himmel, auf der Erde und selbst unter der Erde war niemand, der das Buch öffnen und hineinblicken konnte. Es war keiner zu finden, der würdig gewesen wäre, das Buch zu öffnen und zu sehen, was darin stand. Deshalb weinte ich sehr. Das hat Johannes geschrieben. Johannes, der Lieblingsjünger von Jesus, der hat in einer Vision von Jesus gezeigt bekommen, was eines Tages geschehen wird. Und hier sieht er dieses Testament mit 7 Siegeln verschlossen. Und keiner darf diese Siegel brechen. Es wird keiner gefunden. Welch ein Drama! Ein Testament ist etwas total Wertvolles, aber es wird erst gültig, wenn es geöffnet wird. Vorher bleibt es unbekannt und keiner weiß, was dann geschieht. Und in diesem Testament, um das es hier geht, geht es um das Ende dieser Welt, aber nicht nur um das Ende der Welt, sondern auch um einen Neuanfang. Der Beginn einer neuen Welt. Aber er kann nicht geschehen, wenn diese Schriftrolle versiegelt bleibt und niemand wurde gefunden. Niemand wird dem Maßstab Gottes gerecht, dass er würdig wäre, diese Siegel zu öffnen. Wer hat die Größe, wer hat die Würde, das zu tun? In Vers 5 lesen wir: Da sagte einer der Ältesten zu mir: Weine nicht, einer hat gesiegt. Er ist der Löwe aus dem Stamme Juda, der Spross, der aus dem Wurzelstock Davids herauswuchs. Und er wird die 7 Siegel aufbrechen und das Buch öffnen. Hier ist vom Löwe die Rede. Vom mächtigen König der Tiere. Wenn er brüllt, laufen alle weg und sind erschüttert. Ein Bild auf Macht und Würde. Das wurde auch immer wieder gebraucht. Das Bild vom Löwen war Macht und Würde. Es wurde ganz häufig auch für Könige gebraucht. Und man erwartet jetzt einen Großen, einen König, einen Berühmten, einen Mächtigen. Ich lese weiter. Und dann sah ich mitten im Thron, in der Mitte der 4 mächtigen Wesen und der Ältesten, ein Lamm stehen, das wie geschlachtet aussah. Es hatte 7 Hörner und sieben Augen. Die sieben Augen sind die sieben Geister Gottes, die in alle Teile der Welt ausgesandt sind. Das Lamm trat zu dem, der auf dem Thron saß, und nahm das Buch aus seiner rechten Hand. Als das geschah, warfen sich die vier mächtigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Jeder von den Ältesten hatte eine Harfe und außerdem goldene Schalen, die mit Weihrauch gefüllt waren. Das sind die Gebete der von Gott geheiligten Menschen. Welch eine Überraschung! Es tritt kein Löwe auf, so wie wir das erwartet haben, und brüllt erstmal, dass der ganze Himmel von seinem Brüllen erfüllt wird. Nein, es kommt ein Lamm. Ein süßes, niedliches Lamm. Steht nicht ein Schaf, ein Lamm. Wenn du ein Lamm anguckst, dem kannst du nicht zuleide tun, das ist einfach nur süß. Unschuldig, hilflos, ein Bild für Demut und Opferbereitschaft. Wenn ein Lamm zur Schlachtung geführt wird, leider schlachtet man ja auch Lämmer, weil das Fleisch so lecker ist, wenn ein Lamm zur Schlachtung geführt wird, das wehrt sich nicht. Opferbereit. Dieses Lamm war geschlachtet und zwar doch am Leben. Und natürlich ist das ein Bild. Hier wird das Bild auf Jesus gebraucht. Wir kennen das. Es wird häufig in der Bibel verwandt, sowohl der Löwe aus dem Stamme Juda, ist ja schon im Alten Testament verheißen, als auch das Lamm. Das Lamm, was für uns geopfert wurde. Hier ist von Jesus die Rede. Er selbst war bereit, sich als Opfer zu geben. Warum Opfer? Die Juden haben Lämmer geopfert, haben Schafe geopfert für ihre Vergehen. Wenn sie irgendetwas gemacht haben, was Gott nicht gefiel, mussten sie zum Tempel gehen und ein Tier opfern dafür. Es musste Blut fließen, damit die Sünde vergeben wird. Anders wurden sie ihre Sünde nicht los. Sie mussten Blut vergießen. Und dazu wurden Schafe gebraucht. Und als Jesus gekommen ist, hat er gesagt, so, ich bin das Lamm, was geopfert wird. Ein für alle Mal nehme ich alle Sünde von allen Menschen auf mich und sterbe dafür, damit diese Sünde vernichtet wird. Und jeder, der zu Jesus kommt und sagt, Jesus, nimm mir meine Sünde ab, der wird frei von Schuld, der hat keine Sünde mehr. Wir brauchen keine Schafe mehr zu opfern, weil Jesus ist ein für alle Mal für uns gestorben und hat sich geopfert. Der, der im Thronsaal saß bei seinem Vater, der Macht hatte, der Herrlichkeit hatte, ist auf diese Erde gekommen, hat sich gedemütigt und ist für uns gestorben. Und jetzt empfängt er die Würde dafür, was er getan hat. Er wird erhöht. Die mächtigsten Wesen im Himmel. Sowas haben wir noch gar nicht gesehen. Es ist nichts vergleichbar mit dem, was hier auf der Erde an Mächtigen herumläuft. Die mächtigsten Wesen der Erde, die allerhöchsten von Gott eingesetzten Ältesten, fallen vor diesem Lamm nieder und beten ihn an und geben ihm die Ehre. Und er ist würdig, er ist der Einzige, Jesus ist der Einzige, der würdig ist, diese Siegel zu brechen und zu öffnen. Er hat die Größe, niemand sonst hat die Größe wie Jesus, weil er klein geworden ist, weil er sich gedemütigt hat. Er wird zum Größten neben dem Allergrößten. Gott, der Vater, bleibt immer noch der Höchste, aber Jesus kommt gleich danach. Dessen sollten wir uns bewusst sein, wenn wir Weihnachten feiern, wenn wir das Baby in der Krippe angucken, das ist der Allergrößte. Und jetzt komme ich zu uns. Was ist, wenn Jesus nicht der Einzige bleibt? Der Einzige, der seine Größe abgegeben hat und aller Diener geworden ist. Was ist, wenn seine Nachfolger sein Beispiel nachahmen? Es wäre schön, wenn wir das tun. Was ist, wenn andere sich von diesem Vorbild anstecken lassen? Wir werden damit nicht die Putins und die Trumps dieser Welt entmachten. Ganz bestimmt nicht. Das ist auch nicht unser Ziel. Wir werden den Stolz der Bayern nicht beenden, aber vielleicht reden wir, wenn wir von den Bayern reden, nicht mehr von den Größten, weil wir einen anderen Maßstab von Größe haben. Und wahrscheinlich wird es uns auch nicht gelingen, VW völlig umzukrempeln, die noch immer da arbeiten. Aber wenn du beginnst, so zu leben, dann veränderst du etwas in deiner unmittelbaren Umgebung. Und wenn du andere ansteckst damit, dann geht es weiter. Dann stecken die wiederum andere an. Und damit verändern wir etwas. Nachhaltig. Aber das ist gegen unsere Natur. Das machen wir nicht einfach so. Das machen wir nicht, weil das in uns steckt, weil wir das gerne machen. Wer demütigt sich gerne vor anderen? Wer ist aller Diener und wird selber verlacht, gespottet? Macht keiner gerne von uns. Aber genau darum brauchen wir die Hilfe von Jesus. Und Jesus bietet uns diese Hilfe an. Wir müssen von Neuem geboren werden. Wir müssen eine andere Natur bekommen als die wir haben. Und Jesus gibt uns diese neue Natur, seine Natur. Genau so können wir handeln, so wie Jesus gehandelt hat. Jesus hat sich nicht zwingen müssen, so zu handeln, sondern das war seine Natur. Und diese Natur, die schenkt er uns. Er lädt uns ein, Gottes Kinder zu werden und schenkt uns seinen Geist. Und der befähigt uns, demütig zu sein. Wir müssen es nur tun. Wir sind in der Lage dazu, aber wir müssen es tun. Demütig sein heißt nicht, der Abtreter für alle zu sein und sich alles gefallen zu lassen. Möchte ich mal klarstellen. Darum geht es überhaupt nicht. Nicht der allerletzte Dreck zu sein. Darum geht es nicht. Ein Demütiger kennt seine Größe, aber er stellt sie nicht zur Schau. Er weiß um sein Können, aber er prahlt nicht damit. Er kennt seine Kraft, aber er gibt nicht damit an. Und genau so hat Jesus uns das vorgelebt. Er hat von Herzen gedient. Und er war sich nicht zu schade, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Damals das Geringste, was man tun konnte. Das haben die Sklaven getan. Und Jesus als der Herr der Herren hat das bei seinen Jüngern getan. Aber er hat sich nicht ausnutzen lassen und er hat auch seinen Widersachern die Stirn geboten. Er hat sich nicht klein machen lassen, sondern er hat seine Würde und seine Größe behalten. Beleidigungen hat er ertragen, weil er wusste, dass sie nicht stimmen. Er ist sogar als Teufel bezeichnet worden. Er brauchte nicht, um seine Ehre zu kämpfen, weil er wusste, was sein Vater im Himmel über ihn dachte. Und jetzt frage ich nochmal, wer ist der Größte unter uns heute Morgen? Dem setze ich die Krone auf. Wer ist der Größte unter uns heute Morgen? Ich glaube, ich kann sie wieder weglegen. Ich hoffe, dass wir jetzt nach einem anderen Maßstab messen, dass wir nicht nach der Länge messen, sondern nach der Demut messen. Und ich hoffe, dass wir den Maßstab zuerst bei uns anlegen und es nicht mit anderen messen. Das können wir vergessen. Wir können unsere Größe nicht mit anderen vergleichen. Willst du ein wahrhaft Großer sein? Dann diene, so wie Jesus gedient hat. Auf deine spezielle Art und Weise. In den Dingen, die der Herr dir gegeben hat. Wir müssen nicht das Gleiche tun, was Jesus getan hat. Wir können uns an ihm Vorbild nehmen, wie er mit Menschen umgegangen ist, auf jeden Fall. Aber wir müssen nicht das Gleiche tun. Wir müssen nicht ans Kreuz gehen. Aber wir dürfen denen dienen, mit denen wir zusammen sind. Wir können ertragen, Beleidigungen ertragen, Demütigungen ertragen, weil der Herr uns sagt, wer wir sind. Am besten fängst du heute noch an zu üben. Wir haben ja gleich noch Kaffee trinken hier zusammen. Und vor dem Kaffee trinken beginnt schon eigentlich das Üben. Nicht ich kriege das erste Stück Kuchen, sondern ich biete es jemandem an. So als ein Beispiel. Und ich glaube, du hast auch die nächsten Tage bei den Feiertagen durchaus Gelegenheit dazu, wenn du mit deiner Verwandtschaft zusammen triffst. Dient einander. Beziehungsweise du kannst dienen. Die anderen können sich anstecken lassen von deinem Dienen. Mach eine Veränderung. Mach einen Unterschied. Steck andere an. Amen.